Wir haben gerade gesungen, wir sind das Haus des lebendigen Gottes. Wir sind die Gemeinde. Und wir wollen als Gemeinde auch nach außen hin ein gutes Bild abgeben und Christus würdig repräsentieren. Nun nicht diese Worte, aber so vom Inhalt war es in einer Strophe. Nun, wir als Bibelgemeinde Stendal haben eine Beitrittserklärung verfasst. Ich will nicht sagen, dass sie schon in der endgültigen Verfassung ist, aber wahrscheinlich wird es keine großen Änderungen mehr geben. Und ich möchte euch diese Beitrittserklärung einmal vorlesen. Nun, wer immer bei uns in die Gemeinde möchte, muss diese Beitrittserklärung unterschreiben. Oder wenn er sagt, das mit dem Unterschreiben unter Christen ist mir nicht so geheuer, ist mir egal, dann soll er das vor 2 oder 3 Zeugen bezeugen. Ja, ich meine das so. Das ist das Gleiche. Also er muss es bejahen, ohne Wenn und Aber. Und ich möchte euch diese Beitrittserklärung vorlesen und über eigentlich zwei Punkte etwas sagen. Vielleicht auch ein bisschen mehr als etwas sagen. Nur zur Info, diejenigen, die schon in der Gemeinde sind, bevor es diese Beitrittserklärung gab, die müssen auch damit einverstanden sein. Ansonsten, ich will jetzt nicht sagen, dass wir euch rausjagen, aber werdet ihr bearbeitet, bis ihr damit einverstanden seid. In dem Vertrauen, jetzt ist Victor nicht da, ich wollte das als PowerPoint haben. Ich habe das aufgedruckt als PowerPoint, damit ihr mitlesen könnt. Ich werde euch den ersten Absatz, der vorangeht, schon mal vorlesen, bis Victor es vorbereitet hat. Also in dem Vertrauen, dass Gottes Gnade mich zur Buße und zum Glauben an den Herrn Jesus Christus geführt hat und mich auch zur völligen Hingabe an ihn leitet und da ich auf das Bekenntnis meines Glaubens hin auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wurde, gehe ich bewusst diesen Bund mit meinen Glaubensgeschwistern der Bibelgemeinde Stendal ein. Darf ich weitermachen? Das ist das, was ich euch gerade vorgelesen habe. Wir gehen also bewusst folgenden Bund miteinander ein. Ich werde für die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens arbeiten und beten. Ich werde in brüderlicher Liebe, logischerweise auch schwesterlicher Liebe, in der Gemeinde leben und liebevoll für andere sorgen. Ich werde auf andere Acht haben und sie treu ermutigen oder auch ermahnen, wie es jeweils nötig ist. Ich werde mich mit den anderen an ihrem Glück freuen und mich auch bemühen, liebevoll und mitfühlend mit ihnen Lasten und Kummer zu tragen. Ich werde nicht die gemeinsamen Versammlungen versäumen, noch verlassen, noch die Gebete für mich selbst und anderen nachlassen. Das jetzt das Leben in der Familie. Ich werde mich nach Kräften bemühen, die mir Anbefohlenen stets in der liebenden Pflege und Ermahnung des Herrn zu erziehen und durch ein reines und liebevolles Vorbild nach der Errettung meiner Familie und Freunde streben. Ihr seht daran, es ist uns vom Leitungsrat auch wichtig, dass nicht nur das Leben miteinander gut geführt wird, biblisch, sondern auch, dass wir in unserer Familie ein entsprechendes Leben führen, egal ob die Familie gläubig ist oder nicht. Dann das Leben nach außen hin in die Welt hinein. Ich werde danach streben, in der Welt ein gewissenhaftes Leben zu führen, indem ich Gott nicht wohlgefällige Dinge und weltlichen Lüsten entsage und stets daran denke, dass ich dazu errettet bin, ein neues und heiliges Leben zu führen. Und das Leben, also der Dienst in der Gemeinde und mit der Gemeinde, ich werde mich gemeinsam mit den anderen für die Fortführung eines treuen evangelikalen Dienstes in dieser Gemeinde einsetzen, indem ich ihre Gottesdienste, Ordnungen und Lehren achte und aufrecht erhalte. Ich werde freudig und regelmäßig zur Unterstützung des Dienstes, zu den Ausgaben der Gemeinde, zur Hilfe für die Armen und zur Verbreitung des Evangeliums unter allen Völkern beitragen. Und auch für das Leben nach der Gemeinde. Ich werde mich, wenn ich meinen Wohnort wechsle, so schnell wie möglich einer anderen Gemeinde anschließen, in der ich im Geist dieses Buches, im Geist dieses Bundes und den Prinzipien von Gottes Wort leben kann. Ich kann heute nicht die ganze Beitrittserklärung kommentieren und ich will es auch nicht. Ich habe übrigens einige ausgedruckt, die könnt ihr euch mitnehmen, aber ich habe nur 5 Exemplare oder 6. Wir wollen uns heute über Einheit Gedanken machen. Wir als Bibelgemeinde beginnen mit dieser Beitrittserklärung, indem wir sagen, ich werde für die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens arbeiten und beten. Und damit zu beginnen, ist nicht ganz ungefähr. Einheit ist ein wirklich hohes Gut, das Gott der Gemeinde gegeben hat und zu dem die Gemeinden auch immer wieder berufen werden. Auch Paulus beginnt mit Einheit, nachdem er in Epheser 3 Kapitel lang über die Lehre, also über die Theologie geschrieben hat und wie dieses dann praktisch auszuleben ist, sagt er entsprechend, weil ihr das habt, weil wir das alles in Christus haben, sollen wir einen würdigen Wandel leben und dieser würdige Wandel entsteht durch ein Leben in Einheit und durch ein Leben im Miteinander. Nun, lasst uns heute einmal schauen, was das Thema Einheit in der Bibel ist, wie die Bibel das Thema Einheit bespricht. Das ist der Punkt 1. Und als zweites wollen wir dann auch über die Gemeindegrenzen hinaus schauen und sagen, was ist Einheit unter den Christen in der Welt? Wie sollen wir uns dort verhalten? Gott will Einheit. Das ist der Titel meiner Predigt. Er will Einheit in der Gemeinde, Punkt 1. Und er will Einheit in der weltweiten Gemeinde, unter allen Christen, nicht nur die Einheit in einer Ortsgemeinde. Und da sind wir in einer Zeit, in der das einerseits erstrebt, andererseits irgendwie immer schlechter zu klappen scheint. Lasst uns 3 Bibelstellen lesen, die uns dazu helfen, etwas mehr über diese Einheit zu lernen. Die erste Stelle ist aus Epheser, Kapitel 4. Dazu hatte ich schon einmal eine Predigt gehalten. Wir wollen uns heute aber nochmal über die Einheit Gedanken machen. Epheser Kapitel 4, die Verse 1 bis 6 möchte ich lesen. So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Wenn ihr aufmerksam seid, merkt ihr, dass das auch ein Punkt in der Beitrittserklärung war. Und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und das ist auch ein Punkt in der Beitrittserklärung. Und dann sagt ihr, ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle, und in euch allen. Nun lasst uns noch einen Abschnitt aus Philippa lesen. Und zwar Philippa Kapitel 1, Vers 27. Dem vorangeht, dass Paulus über die Situation schreibt, dass er gefangen ist, das Evangelium nicht mehr frei weiterverkünden kann. Aber andere durch sein mutiges Eintreten für das Evangelium umso mehr mutig waren, es zu verkünden. Und sie haben es getan und Paulus ist voller Zuversicht, weil es wichtig ist, dass er den Christen weiterhin mit seinem Dienst behilflich ist, dass er auch wieder aus dem Gefängnis freikommen wird. Aber nun schreibt er ihnen und sagt, führt euer Leben würdig des Evangeliums vor Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder auch abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Und dann springen wir ins zweite Kapitel und Vers 2. Dort bittet Paulus und sagt, macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt und einmütig auf das eine bedacht seid. Und nun lesen wir uns noch aus 1. Korinther 1, Vers 10 den Vers. Da war Einheit ein Problem bei den Korinthern, bei den Philippern anscheinend auch ein Stück weit. Paulus schreibt den Philippern ziemlich viel über Einheit. Möglicherweise waren Zwistigkeiten dort auch mit ein Grund, warum er den Brief schreibt. Aber hier in Korinther war das das Hauptproblem, weswegen Paulus schreibt. Und er fängt ziemlich gleich am Anfang damit ein und sagt, ich muss euch ermahnen, so geht es nicht. Und er sagt, ich ermahne euch, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden. Oder man kann sagen, dasselbe redet und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Ich möchte euch bitten, noch einmal mit mir still zu werden und lasst uns beten. Himmlischer Vater, du bist der Gott, der Allmächtige, der Ewige. Du bist eins als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und so hast du den Menschen als Mann und Frau geschaffen, dass sie eine Einheit bilden sollen. Du hast die Gemeinde ins Leben gerufen, damit sie ein Leib sein soll. Ein Leib mit dem Herrn Jesus Christus zusammen, dass wir zusammengehören, eine Einheit bilden. Unzertrennlich, dass wir vollkommene Freude damit erleben. Das hast du gewollt, darauf arbeitest du hin. Und ich möchte dir danken, dass du das auch mit unserer Gemeinde tun wirst. Aber ich will dich auch bitten, dass du uns Erkenntnis schenkst über diese Einheit und dass du jeden Einzelnen motivierst mit deinem Geist, dass jeder bereit ist, für eine solche Einheit in der Gemeinde und auch unter Gemeinden einzustehen, soweit es uns möglich ist. Ja, bitte hilf uns zu verstehen, was die Einheit ist, von der du redest und die du so hoch und wertvoll achtest. Amen. Gott will Einheit in der Gemeinde. Einheit in der Ortsgemeinde. Paulus hat immer wieder zu den einzelnen Gemeinden geschrieben, wir haben es gerade gelesen, ihr sollt einig sein. Die Art eines würdigen Lebens als Christ ist, eine Einigkeit auszuleben. Er geht so weit, dass er sagt, ihr sollt dasselbe reden. Ihr sollt dasselbe denken. Ihr sollt gleiche Überzeugungen haben. Und das wirft uns natürlich gleich zu dieser Frage, Moment mal, müssen wir jetzt so einförmig sein wie im Militär? Alle absolut das Gleiche denken? Darf es keine Meinungsverschiedenheiten geben? Und wenn ja, wo ist dort die Grenze? Nun, bevor ihr falsche Hoffnungen habt, ich werde heute nicht viele Fakten nennen, wo man unterschiedlich sein darf und wo nicht. Das würde mir nicht möglich sein, alles zu übersehen. Es wäre mir auch nicht möglich, das auch noch richtig alles zu sagen. Ich würde garantiert in vielen Punkten irren. Also möchte ich mich heute ein Stück weit auf Prinzipien beschränken und es dem Geist und eurem Gehorsam überlassen, jede neue Situation anhand solcher Prinzipien auch zu überprüfen. Das ist wichtig und auch ihr habt Verantwortung. Es ist meine Verantwortung, es zu studieren und zu predigen, aber es ist eure Verantwortung, es zu leben und es zu beherzigen und es auch nachzulesen oder nachzufragen. Nun, wenn wir die Einheit auslegen wollen, und ich richte mich hier als Richtschnur so ein Stückchen an den Epheser-Text aus Kapitel 4, wie er auch bei uns in der Beitrittserklärung steht. Dort heißt es, ich werde für die Einheit arbeiten und beten. Paulus schreibt an die Epheser, ihr sollt eifrig bemüht sein, die Einheit des Geistes zu bewahren. Und das Erste, worauf ich hinweisen möchte, und das ist mit Sicherheit auch schon angeklungen, denke ich, um die Einheit muss gearbeitet werden. Einheit ist nie etwas, was von alleine entsteht. Das Problem, das hatte ich bei meiner Auslegungspredigt damals schon erwähnt, ist unser Egoismus, dass wir alle versuchen, für uns die Welt zu interpretieren und zu lenken, während wir aber alle gemeinsam für Christus und für Gott leben sollen und keiner für sich. Und diese Spannung, mich selbst zu verleugnen und nur für Gott zu leben, fällt uns immer schwer, solange wir in unserem Körper sind. Das wird auch nicht anders werden. Es kann schwerere und leichtere Zeiten geben. Aber es wird grundsätzlich immer diesen Kampf geben. Das, was Gott uns aber lehrt durch sein Wort ist, für Einheit müssen wir arbeiten, müssen wir kämpfen. Dieses Wort benutzt Paulus an die Philipper und sagt, was auch immer ich von euch höre, oder vielleicht darf ich auch mal wieder durch Gottes Gnade zu euch kommen, ich möchte hören, dass ihr einmütig für das Evangelium kämpft. Ihr sollt einmütig für den Glauben des Evangeliums kämpfen. Das bedeutet also, dass wir auch aktiv an Versöhnung bei Streitigkeiten in der Gemeinde interessiert sind. Ich weiß, es gilt immer noch dieses Prinzip, antworte nicht, wo du nicht gefragt bist. Das grundsätzliche Prinzip. Und dennoch müssen wir manchmal einspringen, wenn wir sehen, dass es irgendwo zwischen Parteien immer wieder Spannungen gibt, dass sie sich meiden oder sogar ihre Streitigkeiten ist offenkundig. Auch sowas kann in den Gemeinden passieren. Gemeinde kann sich sogar in Lager spalten. Das war in Korinth der Fall. Und Paulus ruft auf, dass sie es wieder vollständig machen sollen. Das Wort, das er benutzt, wird benutzt, um etwas zu flicken, zu reparieren. Also die Jünger haben die Netze geflickt, als Jesus sie berufen hat. Etwas vollständig fertig machen, etwas vorbereiten. Also das muss repariert werden, wenn Spannungen da sind, wenn Streitigkeiten da sind. Es muss wieder auf ein gleiches Denken gebracht werden. Müssen wir uns noch überlegen, was ist dieses gleiche Denken? Also das heißt, sich aktiv um Versöhnung zu bemühen, wenn man merkt, dass es zwischen Parteien Spannungen gibt. Das bedeutet aber auch, dass du, wenn du merkst, dass jemand mit dir ein Problem hat, wegen Meinungsverschiedenheiten, und man sich beginnt so ein bisschen zu meiden, dass du aktiv darauf zugehst, um daran zu arbeiten, dass es zu einer Einigkeit kommt. Und ich glaube, dass das in sehr vielen Gemeinden in der Corona-Zeit für unterschiedlichen Fragen diesbezüglich geschehen ist. Dass dort Menschen begannen, sich gegenseitig zu meiden oder in Lager zu bilden, weil sie unterschiedliche Ansichten über bestimmte Dinge dort hatten. Ich muss euch nicht daran erinnern. Also, um Einheit sich zu bemühen, bedeutet es, Arbeit in Kauf zu nehmen, Friedensstifter sein. Ein anderes ist, einander helfen, die Andersdenkenden zu lieben und zu achten. Auch das gehört zum sich darum bemühen, eine Einheit in der Gemeinde herzustellen. Es wird immer wieder passieren, dass wir bestimmte unterschiedliche Meinungen haben, die wir nicht zusammenkriegen. Und das sind unterschiedliche Gründe. Das ist nochmal eine andere Sache, ob da einfach ein unterschiedliches Verständnis bezüglich einiger Bibelstellen ist oder ob es einfach ungehorsam ist, weil jemand einfach nicht von seiner Position abrücken will, trotz klarer Ansichten, und er immer nur noch Bibelstellen sucht, die seine Position irgendwie unterstreichen könnten. Dennoch heißt es, wir sollen einander helfen, den Andersdenkenden zu lieben und zu achten. Und ich glaube, dass das auch in besonderer Weise in dem Bestreben der Einheit unter unterschiedlichen Christen von unterschiedlichen Gemeinden erforderlich ist. Auch manchmal ist es so, dass wir mit anderen möglicherweise aufgrund ihrer Art nicht zusammenleben oder arbeiten können. Das bedeutet aber nicht, dass wir sie als Feinde betrachten müssen, wenn sie Brüder und Schwestern sind. Das bedeutet auch, das eifrige Mühen als Betroffener verschiedener Ansichten sich in Demut zu üben und nicht vehement seine Position zu vertreten und zu verteidigen, selbst wenn sie richtig ist. Auch jemand, der Recht hat, der wirklich absolut bestechliche Argumente hat, darf nicht stolz werden oder sich überheben. Auch er muss lernen, sich in Demut zu üben, es liebevoll weiterzusagen und gegebenenfalls auch lange geduldig zu warten. Der sehr, sehr vorbildlich lebende Bruder, ich komme nicht auf den Namen, in Barnstaple hat er gelebt und von ihm hat man gesagt, dass er sein Leben war wie Jesus, einer, der wie Jesus gelebt hätte. Er war auf jeden Fall weit über die Landesgrenzen und über die Nationalgrenzen von England hinaus bekannt. Und da ging es um Spannungen, und es ging vor allem um Spannungen der Endzeitlehre. Und dann hat man in der einen Gemeinde, mit der diese Gemeinde in Barnstaple auch eng verbunden war, nach 6 Monaten hat dann der Bruder gesagt, das geht so nicht, wir müssen uns trennen. Wir haben 6 Monate lang gewartet. Und auf einem Treffen hat dann dieser Bruder, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, gesagt, warum habt du nicht länger gewartet und dass ihr länger die Bibel studiert hättet, um zu einer einheitlichen Lösung zu kommen? Sagt er, ich habe 6 Monate lang gewartet, damit die endlich verstehen, wie das zu verstehen ist. Dann sagte dieser Bruder, bei uns in Barnstaple hätten wir 6 Jahre lang gewartet, bevor wir uns trennen wegen dieser Lehrunterschiede. Das hat den Unterschied gemacht zwischen, ich weiß, wie es richtig ist und so muss es jetzt durchgesetzt werden, und zwischen, ich kenne die richtige Lehre, aber ich will warten, langmütig sein und geduldig sein, damit der andere auch Stück für Stück zu dieser Erkenntnis kommt. Und dann dürfen wir nicht vergessen, oft sind wir gar nicht mal so richtig in allem, sondern auch fehlbar. Wir sollen niemals Lehrmeinungen entgegen der Lehre der Gemeinde verbreiten. Einer der Punkte auf unserer Beitrittserklärung ist, ich werde mich gemeinsam mit den anderen für die Fortführung eines treuen evangelikalen Dienstes in dieser Gemeinde einsetzen, indem ich ihre Gottesdienste, Ordnungen und Lehren achte und aufrecht erhalte. Und das steht nicht, indem ich alle Überzeugungen und Lehren der Gemeinde mit befürworte. Wir erwarten nicht, dass alle, die bei uns in der Gemeinde sind, in jeder Lehrfrage die gleiche Ansicht haben. Beim Glaubensbekenntnis für unsere Gemeinde haben wir das damit unterteilt, dass wir sagen, die Dinge, die unverhandelbar sind, da sagen wir, wir glauben das und das. Und das ist unverhandelbar. Wer das nicht glaubt, kann auch nicht in die Gemeinde. Das sind wirklich sehr wichtige Kernelemente für das Christenleben, was Gott betrifft, die Errettung betrifft und dergleichen. Und viele andere Punkte, da haben wir geschrieben, wir lehren. Aber wer auch immer anders denkt, als die Gemeinde lehrt, er darf in die Gemeinde, er darf mitarbeiten und mitdienen, je nachdem, wie unterschiedlich seine Meinungen sind, wird die Frage des Dienstes dann auch ein Stück weit geklärt, aber grundsätzlich darf jeder mitdienen. Aber er muss sich verpflichten, die Ordnungen in der Gemeinde und die Lehre der Gemeinde zu achten, es nicht zu untergraben, sondern sie aufrecht zu erhalten. Wann immer er andere Ansichten hat oder zu anderen Erkenntnissen im Nachhinein gekommen ist, diese mit der Leitung besprechen. Vielleicht muss auch die Leitung manchmal korrigiert werden und sie soll sich auch zurechtbringen lassen. Oder eben auch derjenige mit einer anderen Ansicht, der wird von der Leitung dann anhand der Schrift Stück für Stück zurechtgebracht. Aber er darf nicht hinter dem Rücken der Leitung, anders als die Gemeinde, das Glaubensbekenntnis, also das Lehrbekenntnis, das Lehrverständnis es aussagt, Menschen für eine andere Überzeugung abwerben, um dann gemeinsam gegen die Leitung oder gegen andere zu kämpfen oder sich abzutrennen. Das ist ein spalterisches Wirken, das Gott nicht billigt. Es geht so weit, dass Paulus an Titus, Kapitel 3, diese Aufforderung weitergibt, einen spalterischen Menschen, also jemand, der aufgrund anderer Ansichten in der Gemeinde Spaltungen verursacht. Einen solchen Menschen sollst du nach einer ein- oder zweimaligen Ermahnung abweisen. Und das ist sehr streng. Es ist ein Unterschied, ob jemand eine andere Ansicht hat, die gefährlich ist, aber sie für sich behält. Da sagt die Bibel nicht, sag es ihm ein- oder zweimal, was richtig ist, und dann muss er raus. Da kann man auch lange Geduld haben und dran arbeiten. Aber wenn jemand spalterisch in der Gemeinde wirkt und arbeitet, dann sagt Paulus, raus, das geht nicht. Ein solcher muss abgewiesen werden, von der Gemeinde abgewiesen. Der darf dann auch unter Umständen gar nicht mehr das Haus betreten, sondern muss Hausverbot kriegen. Also ein spalterisches Wirken ist eine sehr üble Sache. Das dürfen wir nicht zulassen und das darf keiner leben, auch wenn er nicht in aller Hinsicht der Lehrmeinung der Gemeinde entspricht. Wir erwarten auch nicht für alle Fragen der Lehre, dass er unserem Verständnis hundertprozentig entspricht. Wir wollen lernen, einheitlich und liebevoll miteinander zu leben, auch wenn wir unterschiedliche Ansichten haben. Aber es gibt eben einige Kernfragen, da geht es nicht anders. Und die gilt es auch heute herauszufinden. Nun, nach dem Vorbild von Jesus sollen wir nicht nur für diese Zusammenarbeit, für diese Einheit arbeiten und uns eifrig bemühen, sondern auch dafür beten. Und das sollten wir regelmäßig tun. Und die Idee ist, dass wir dieses Bekenntnis, nicht Bekenntnis, sondern diese Beitrittserklärung, auch immer wieder als Gemeinde gemeinschaftlich aufsagen, dass wir es immer wieder in Erinnerung rufen, nicht nur, wenn jemand neu in die Gemeinde kommt, sondern dass wir es zum Beispiel alle viertelhalbe Jahre einmal miteinander lesen, um uns nochmal daran zu erinnern, wozu wir uns verpflichtet haben. Und all diese Punkte sind keine ausgedachten Punkte, sondern sie entstammen alle der Lehre des Neuen Testamentes. Da gibt es nichts, wo man sagt, jetzt müsste man gegen die Bibel handeln. Und das Nächste, was dort steht, ist, dass wir durch das Band des Friedens Einheit erkämpfen sollen. Und das habe ich vieles schon genannt. Friedensstifter sein, Streit vermeiden, wenn wir merken, dass es irgendwo Spannungen gibt, dort eventuell Hilfe anzubieten. Nun sagt Paulus auch, wir sollen dasselbe reden. In 1. Korinther 1,10 ermahnt er die Gemeinde, weil es dort Spaltungen gibt und sagt, ich ermahne euch, dass ihr alle dasselbe reden sollt. Was bedeutet das, dasselbe zu reden? Nun, es bedeutet, das zu reden, dem zuzustimmen, was schon ein anderer geurteilt hat. Das kann auch sprachlich bedeuten, einem Urteil zustimmen, sich jemandes Meinung anzuschließen. Die wichtige Frage ist, wessen Meinung sollen wir denn anschließen? Also, was ist die Grundaussage, von der wir ausgehend sagen müssen, reden alle dasselbe? Und das ist nicht eine Regel oder ein Lehrverständnis der Gemeinde, sondern das ist die Lehre der Bibel. Deswegen kann Paulus auch so unmissverständlich sagen, all diese, also die sagten, es war Spaltungen, sie sagten, wir gehören zu Paulus, zu Apollos, zu Christus, zu Petrus. Und er sagt, all das, das ist doch Unsinn. Paulus, Apostel, Paulus, Apollos und Petrus, sie sind nicht für euch gekreuzigt. Keiner von euch, von denen hat irgendwie für eure Errettung etwas beigetragen. Ihr sollt alle das Gleiche reden. Sie sollen alle sich auf die Grundlehre besinnen. Und das ist das, ein wesentlicher Punkt. Wenn es darum geht, dass wir alle dasselbe reden wollen, dann geht es nicht um die Meinung eines Menschen, der dann Menschen um sich herum sammelt und sagt, wir wollen alle das Gleiche reden und das Gleiche denken und die gleiche Gesinnung haben. Das Vorbild ist nicht eine Überzeugung von Menschen oder eine Überzeugung von einer Denomination. Das Vorbild, wem wir uns anschließen, wem wir zustimmen, das ist Jesus. Nach diesem Ganzen zu streben, sagt in Philippa beispielsweise, da geht es auch um dieselbe Gesinnung zu haben, also um dasselbe Denken zu haben. Und lasst uns doch mal Philippa Kapitel 2, Vers 2 ein bisschen weiterlesen. Dort sagt Paulus, macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt. Also eines Sinnes seid heißt das gleiche Denken, das gleiche Bestreben, die gleiche Gesinnung haben. Ihr sollt einmütig auf das eine, also auf dasselbe bedacht sein. Und dann sagt er, tut nichts aus Selbstsucht. Oh, jetzt kommt gar keine richtige Lehre. Sondern worauf sollen wir bedacht sein? Auf eine Wesensart, wie wir zu leben haben. Und jetzt hört mal zu, was er alles sagt. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auch auf das des anderen. Denn, und jetzt kommt es, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Er ist das Beispiel, das Vorbild der Gesinnung, der wir alle uns anschließen sollen, damit wir eine gleiche Gesinnung haben. Jesus ist dieses, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. An die Kolosser ermahnt Paulus und sagt, seid auf das bedacht, sind auf das, was droben ist, nicht das, was auf der Erde ist. Nach dem sollt ihr bestrebt sein. Dort soll euer Denken hingehen. Paulus schreibt an die Philipper, Kapitel 2, dass er all das, was er früher hatte, als Dreck ansieht, hinter sich gelassen hat. Er sagt, ich sage nicht, dass ich das schon alles ergriffen habe, dass ich schon vollendet bin. Das sage ich nicht. Ich halte mich selbst nicht für einen solchen, ab Vers 13, Philipper 2, Vers 13, Philipper 3, Vers 13. Aber, sagt er, ich vergesse, was hinten ist, ich strebe mich aus nach dem, was vor mir liegt, und ich jage auf das Ziel zu. Und dann sagt er folgende Ermahnung. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Also das soll unser Denken, unsere Gesinnung sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Diese Gesinnung von Paulus, sich auf das Obere hinzustrecken, nicht auf das zu achten, was auf der Erde ist. Das ist in erster Linie all das, wenn es darum geht, das ist ein sehr häufiger Kontext in allen Stellen, wo es darum geht, die gleiche Gesinnung, eine gleiche Art zu denken haben. Hier geht es nicht um irgendwelche speziellen Lehrverständnisse von Gemeinden. Da müssen nicht immer alle die gleiche Gesinnung und die gleiche Ansichten haben. Aber es gibt Lehrpunkte, die unverhandelbar sind. Nun, das andere, was dieser Stelle aus Epheser auch sagt, ist, es geht um das Wesen der Einheit, und zwar die Einheit des Geistes bewahren. Die Einheit des Geistes ist eine vom Geist geschaffene Einheit der Gemeinde und hat nichts damit zu tun, dass eine Gemeinde selbst organisatorisch eine Einheit bildet. Also hier geht es nicht darum, eine geschaffene, von Menschen geschaffene Einheit zu bewahren, sondern eine vom Geist gewirkte Einheit. Wir sind alle jetzt hineingetauft in einen Leib. Wir sind alle eine Gemeinde. Der Geist hat uns alle wiedergeborenen Menschen zusammen zu einer Einheit gemacht. Und wir sollen diese Einheit bewahren und sie leben. Schlussfolgernd daraus, ich weiß, mit jeder Rückschlusstheologie muss man immer vorsichtig sein, aber sie ist in diesem Fall nach meiner Überzeugung zulässig. In diesen Leib kommen nur die Wiedergeborenen hinein. All diese Dinge, wo es um die Einheit in der Gemeinde geht, die so stark verfochten wird, geht es immer um die Einheit unter Wiedergeborenen. Es geht nicht um die Einheit von Ungläubigen oder falschen Namenschristen, die nicht gerettet sind, die nicht wiedergeboren sind. Jetzt fragen wir uns natürlich, und woher soll ich immer wissen, wer wiedergeboren ist und wer nicht? Das weißt du nicht immer. Ein Stück weit müssen wir uns oft auf das Bekenntnis der Menschen verlassen. Und Jesus sagt, wir sollen sie an ihren Werken erkennen. Und es wird am Ende immer eine Fehlerquelle für den Menschen bleiben. Es ist schwierig. Und es gibt noch viele Dinge, die man dazu sagen könnte, wo man es vertiefen kann, aber das will ich aus Zeitgründen jetzt nicht tun. Aber von dem, wo die Bibel auf Einheit hin spricht, spricht sie immer. Ihr dürft gerne untersuchen, ob ich das recht habe, aber soweit ich diese Stellen gefunden habe, geht es immer um Wiedergeborene. Wir sind nicht aufgerufen, irgendwelche Einheitsorganisationen zu machen mit nicht bekehrten, wiedergeborenen Christen, Organisationen, Gemeinden, Denominationen, wobei wir immer bedenken müssen, eine Gemeinde ist nie wiedergeboren. Die einzelnen Leute aus der Gemeinde sind es. Eine Organisation ist auch nicht wiedergeboren oder gerettet. Einzelne Leute da drin, die können es sein, aber nicht die Organisation. Und insofern ist alles organisiert an Einheit zu prüfen, sehr zu prüfen. Und nun möchte ich an dieser Stelle auch zu der Einheit in der weltweiten Gemeinde kommen. Das Bestreben nach Einheit ist in unserer Welt sehr stark präsent. Es ist nicht sehr stark gelungen, aber es ist sehr stark präsent. Alle reden davon, wir brauchen Einheit, wir müssen miteinander leben. Selbst für die Wahl hat die eine Partei das Wort Miteinander auf den Plakaten stehen und suggeriert vielleicht ein Stück weit, dass sie Einheit gerne schaffen möchte. Nun wollen es irgendwie alle, aber am Ende klappt das oft nicht. Unter den Christen ist vor allem die Ökumene eine sehr bekannte Organisation, die sich um Einheit unter Christen bemüht. Nun, lasst mich ein paar Worte über die Ökumene verlieren, weil sie eine wichtige Rolle in unserem Leben, also im kirchlichen Leben um uns herum spielt. Ein wichtiger Vers, den die Ökumene für ihr Einheitsbestreben heranzieht, ist Johannes 17, Vers 21. Und nun lasst uns diese Stelle auch einmal lesen. Johannes 17, Vers 21. Ich werde ab Vers 20 lesen. Ich bitte aber nicht für diese allein, also nicht nur für die Jünger, sondern auch für die, welche durch ihre Worte an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Nun sagen sie hier, Jesus will, dass alle eins sind. Das ist sein Wille. Also sollten wir Gemeinden, Organisationen, Denominationen und Konfessionen alle eins werden, weil Gott das will. Und was Gott wollte, ist, dass seine wiedergeborenen Kinder eins sind. Und das in die Einheit hineinbringen, ist durch Wort Gottes, durch Wahrheit und dadurch, dass Jesus sich heiligt, als Opfer geheiligt hat. Das geht aus Johannes 17 hervor. Und schon da können wir sagen, das Wort Gottes, die Errettungslehre von Jesus, also das Evangelium, das sind wesentliche Punkte, wenn es um Einheit geht. Punkte, die nicht verhandelbar sind. Sind all diejenigen, mit denen wir in der Ökumene eingehen würden als Einheit, sind die tatsächlich alle wiedergeboren? Sind die alle gerettet? Kann man einfach sagen, wir wollen jetzt Einheit mit dieser Denomination, also mit dieser Glaubensrichtung dort leben? Sind die denn alle gläubig? Das kann man so nicht sagen. Wir können nicht sagen, dass alle Gemeinden, die sich mit der Ökumene verbinden, wobei die Ökumene nicht auf Gemeindeebene wirkt, sondern auf Bund, also Bündnisebene, dass all diese Bündnisse und Denominationen, dass sie falsch sind. Wenn beispielsweise der Baptistenbund sich der Ökumene anschließt, so können wir nicht daraus schließen und sagen, aber die Baptisten sind jetzt alle nicht gläubig oder sie sind alle gläubig. Schon das macht es schwierig, auf Ebene einer solchen Organisation über Einheit mit biblischen Texten zu reden. Dann muss man sagen, jeder, der von sich sagt, ich glaube an Jesus, ist gerettet und Christ. Und das kann man so nicht machen. Nicht alle, die zu mir Herr sagen, werden in das Reich der Himmel kommen, sagt Jesus. Das geht nicht. Wir können das so nicht ausweiten. Vielleicht mal kurz ein paar Stichpunkte zur Geschichte der Ökumene. Und ich habe sehr bewusst dieses Mal mich nur auf pro-ökumenische Quellen verlassen. Okay? Sollte man vielleicht nicht immer da tun, aber ich dachte, in mir ist genug Anti-Ökumene drin. Ich werde erstmal mich nur mit pro-ökumenischen Texten befassen, Das hat mir aber auch schon gereicht. Also es entstand durch eine Missionskonferenz in Edinburgh 1910. Das war so die erste, die große Konferenz und entstand eigentlich ursprünglich aus der Idee, wir sollten nicht alle uns gegenseitig bekämpfen, sondern wir wollen gemeinsam die Welt evangelisieren und wollen uns dafür zusammenschließen. Nun, die Idee mag eine gute gewesen sein. Was sonst noch dahinter stand, wie gesagt, damit habe ich mich nicht beschäftigt. Aber wir gehen einmal davon aus, dass es eine gute Idee war, so zumindest die proökumenische Geschichtsschreibung. Nun, da wurden mehrere Organisationen, die sich dann zu einem ökumenischen Bund zusammengefasst haben, gegründet. Das eine war die Internationale Missionsrat, IMR. Die haben sich dann viel um Mission gekümmert, wo dann auch unterschiedliche Denominationen gemeinsam Mission betrieben haben oder sich abgesprochen haben. Life and Work war eine andere Organisation, die entstand. Das war das praktische Christsein. Dort kam schon dieser Leitsatz, naja, Lehre trennt, aber Dienst eint. Wir wollen nicht so sehr auf die Lehre achten, sondern wir wollen eher miteinander dienen und Gutes tun. Und dann kam aber auch Faith and Order, Glaube und Kirchenverfassung zu Deutsch. Die haben eher versucht, eine Einheit auf der Lehrbasis zu finden. Nun wurde 1948, also nach dem Zweiten Weltkrieg in Amsterdam, von Vertretern aus 147 Kirchen der Ökumenische Rat der Kirchen geschlossen, wo sich dann diese drei einzelne Organisationen auch angeschlossen haben, wobei der Internationale Missionsrat ein bisschen später war. Nun, im Laufe der Zeit kam dann dieses Missionsverständnis zunehmend in den Fokus, weil der Grundgedanke war ja Mission. Also war jetzt die Frage, naja, was ist denn Mission überhaupt? Nun gab es dort ja eine Menge Gruppen in dieser Ökumene drin, die dieses starke Evangelisieren und Menschen zur Bekehrung zu rufen auf dem Boden der Bibel nicht unbedingt so befürworteten, sondern die sehr liberal über Mission dachten. Und dann hat man sich ein Stück weit darauf geeinigt zu sagen, Mission heißt, Gott sendet uns. Also sehr allgemein. Und damit hat man begonnen, auch immer mehr humanistische, politisch motivierte Freiheits- und Gerechtigkeitsbestrebungen zu unterstützen. Es kam so weit, dass man in den 70er Jahren sogar die Gelder für Missionen, für missionarische Zwecke einstellte, damit man mehr die verschiedene Friedensbemühungen in verschiedenen Ländern unterstützen konnte. Es ging so weit, dass man sogar die PLO finanziell unterstützte. Die PLO wird von Staaten als Terrororganisation eingestuft, hat sehr viel auch gegen Israel gekämpft. So, dann, das wurde ganz vielen zu viel und zu bunt. Einige gingen dann wieder weg aus dem ökumenischen Rat der Kirchen. Vor allem die Evangelikale, sie sonderten sich ab und machten ihre eigenen evangelischen eigene Missionskonferenzen, damals vor allem unter der Leitung von Billy Graham, 1974 das erste Mal in Lausanne. Und sie begannen ungefähr so ähnlich wie mal 1910 in Edinburgh. Nun, wir sehen an diesem kurzen Weg der Ökumene, heute sagt die Ökumene nicht, dass die Finanzierung der PLO gut war, aber das Ganze zeigt uns einfach, wie sehr stark sie in das humanistische Denken hineingerät und dass sie sehr viel mehr darum bemüht ist, dass wir alle gut und friedlich miteinander leben, dass es uns gut geht, dass überall Freiheit und Gerechtigkeit herrscht und sie gar nicht mehr auf das Evangelisieren und auf das Ausleben als Christen nach der Bibel bedacht ist. Das ist noch nicht mal mehr ihr Ziel. Parallel dazu, eigentlich sehr viel früher noch, wurde dann die Evangelische Allianz gegründet. Die Evangelische Allianz hatte ebenfalls einen missionarischen Zweck, aber sie hatte auch den vereinigenden Zweck. Die Evangelische Allianz ist in England oder Schottland gegründet worden und da haben nur Evangelikale, also Gemeinden, die sagten, die katholische Kirche ist falsch, die orthodoxen Kirchen sind falsch, die anglikanische Kirche, die wird immer weiter von der Bibel weg. Und diese, ich sag mal, bibeltreuen Gemeinden, die haben sich zu einer Evangelischen Allianz zusammengeschlossen und es ging dort nicht darum, dass sich Denominationen vereinen, sondern dass man einfach Christen die Möglichkeit für eine gemeinsame Bewegung gegeben hat. Der Grundgedanke der Evangelischen Allianz ist im Grunde genommen einer, den ich befürworten würde und der auch wirklich gut ist und der auch das Bestreben hatte, Einheit zu leben und nicht diese vielen Versplitterungen, wobei sie jedem so ein bisschen sich selbst auch überließ. Wenn wir aber verfolgen die Geschichte, wo sie hingekommen ist, die Evangelische Allianz, dann ist das Ergebnis leider sehr ernüchternd. Und ich möchte mit euch, ich weiß, dass ich nicht mehr viel Zeit habe, aber erlaubt es mir bitte einmal mit euch, die Glaubensgrundlage der Evangelischen Allianz durchzugehen. Sie ist 1846 in London gegründet worden. Und dort hatte man schon eine Glaubensgrundlage gelegt. Nicht ein Glaubensbekenntnis, sondern eine Glaubensgrundlage. Und die war ziemlich klar. Dann gab es 1972 oder 1974 eine Veränderung. Dann gab es eine Veränderung und 2018 wurde sie wieder verändert. 1972, muss man sagen, waren immer noch sehr viele sehr gut bibeltreue Gemeinden drin. Sie haben sich auch gegenüber Pfingstler und Charismaten sehr stark abgegrenzt. Aber es gab da schon ein paar Auflockerungen. 1990, also in den 1990er Jahren, hat man sich dann für die Pfingstler und charismatische Bewegung geöffnet. Heute sind sie auch zum Teil im Vorstand der Evangelischen Allianz Deutschland und auch in anderen Nationen. Ungefähr, ja, das sage ich euch später. Jetzt lasst uns einmal diese zwei Texte miteinander vergleichen. Und ich möchte, dass ihr ein Empfinden dafür bekommt, wie genau man solche Dokumente lesen muss und wie durch die Veränderung von Glaubensgrundsätzen oder anderen Positionspapieren der Weg, wo es hingeht, sichtbar wird. Allmacht Gottes, also das Wesen Gottes, ist der erste Punkt, das war 1972 ziemlich deutlich, zur Allmacht und Gnade Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in Schöpfung, Offenbarung, Erlösung, Endgericht und Vollendung. Dazu bekennen wir uns. Und sagt man in 2000, so ich muss mich ja einen besseren Blickwinkel kriegen. Man hat drei einen Gott gelassen. Wir glauben an den drei einen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er hat die Welt erschaffen. Wir sehen, hier habe ich glaube ich auch einen roten Punkt, oder? Ja. Wir sehen, die Schöpfung ist vertreten. Er hat die Welt geschaffen. Er liebt sie, das war hier früher nicht drin. Jetzt können wir sagen, aber Andreas, was ist denn daran schlecht? Gott liebt doch die Welt. Die Wahrheit haben unsere Geschwister auch damals nicht geleugnet. Überhaupt nicht. Auf Basis der Liebe Gottes ist so viel Gutes in der Reformationszeit entstanden und auch viel danach. Sie haben aber die Liebe Gottes hier nicht reingenommen, wahrscheinlich ein Stück weit, weil es selbstverständlich war. Heute ist die Liebe, und mein Endergebnis baut unter anderem darauf auf, die Liebe ist eher das, was wir im humanistischen Denken sehr stark betonen. Das will auch die Allianz betonen und nimmt diese Wahrheit der Bibel mit rein, weil sie betont werden soll. Das ist nicht schlecht, theologisch schlecht. Wir müssen nur gucken, was haben sie dafür weggenommen. Und erhält sie, das ist auch eine sehr gute Sache, dass Gott die Welt erhält. Darin zeigt er seine Souveränität, hat man genommen statt Allmacht. Also Allmacht hat man übrigens weggelassen. Ja? Nun, Souveränität ist auch nicht schlecht. Wenn wir uns aber den Satzbau anschauen, heißt es, zu Allmacht und Gnade, dazu bekennen wir uns. Und diese Allmacht und Gnade wirkt in Schöpfung, Offenbarung, Erlösung, Endgericht, Vollendung. Hier hat man gesagt, dass Gottes Souveränität und Gnade darin wirkt, dass er die Welt liebt und erhält. Aber dass sie sich genauso in seiner Selbstoffenbarung, in der Erlösung, im Endgericht auswirkt, das hat man weggelassen. Das Gericht kommt später, aber eben nicht betont. Der nächste Punkt ist eigentlich der Punkt zur Bibel, den hat man in der späteren Version ganz nach hinten geschoben. Ich persönlich glaube nicht, dass es zufällig ist, aber wollen wir Ihnen das mal nicht so schnell unterstellen. Hier geht es also um den Menschen und da haben sich ziemlich starke Veränderungen gezeigt. Wir bekennen uns zur völligen Sündhaftigkeit und Schuld des gefallenen Menschen, die in Gottes Zorn und Verdammnis aussetzen. Die den Menschen Gottes Zorn und Verdammnis aussetzen. Das, was ich hier so rosa oder gemacht habe, sind alles immer die Dinge, die weggefallen sind. Hier heißt es, der Mensch ist als Ebenbild Gottes, braun ist immer das, was dazugekommen ist, eine unverwechselbare Würde. Natürlich ist der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen, das will ich überhaupt nicht abstreiten, nicht im geringsten. Das haben auch unsere Geschwister vor 50 und 100 Jahren nicht abgestritten. Aber jetzt darauf die Betonung zu setzen und sagen, oh, der Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und er hat eine unverwechselbare Würde, das ist sehr, sehr humanistisch. Also das ist humanistisches Gedankengut, auch wenn es, wenn es um die Anthropologie der Bibel geht, also die Lehre vom Menschen in der Bibel, sagt die Bibel, dass der Mensch gefallen ist, dass er Gottes Zorn und Verdammnis verdient hat. Er ist in Sünde und in Schuld. Hier begnügt man sich, indem man einfach sagt, er ist durch Sünde und Schuld von Gott getrennt. Es ist sehr, die einzelnen Wahrheiten mögen nicht falsch sein, aber es ist sehr stark verschoben. Übrigens, diese unverwechselbare Würde, die würde ich tatsächlich auch inhaltlich anzweifeln. Ich glaube nicht, dass die Bibel etwas von einer unverwechselbaren Würde spricht. Ich sehe es nicht. Und ich würde auch sogar, wenn man auf sehr feine Formulierungen achten will, würde ich nicht sagen, dass Gott den Menschen für so wertvoll, dass der Mensch so wertvoll ist, dass Christus für ihn gestorben ist, sondern dass Gott den Menschen für so viel Wert geachtet hat, dass er für ihn gestorben ist. Der Mensch ist nicht wertvoll in Gottes Augen, aber er ist von Gott wert geachtet. Das ist ein Unterschied. Aber lass uns heute nicht auf solche Feindeutereien gehen. Das hier ist aber wichtig. Wenn ihr mal etwas nicht genau sagt, dann werde ich nicht eure Worte auf die Goldschale legen. Aber wenn eine große Allianz sagt, so und so ist es. Hier geht es um die Erlösung und das ist ein zentrales Thema der Bibel. Da gibt es kein eventuell. Wir bekennen uns zum stellvertretenden Opfer, das steht auch hier, stellvertretender Opfertod, des menschgewordenen Gottessohnes, menschgewordenen Sohn Gottes, als einziger und allgenugsamer Grundlage der Erlösung. Allein ist auch mit drin, ist die Grundlage für die Vergebung. Hier hat man das allgenugsam weggelassen. Man sagt nur einzige Grundlage und nicht als alleinige allgenugsame Grundlage. Das mag nicht inhaltlich nicht viel verändern, aber diese Worte allgenugsam, irrtumslos, unfehlbar, sind zunehmend liberalen Theologen ein Dorn im Auge. Aber das sind die Worte, mit denen die bibeltreuen Gruppierungen immer wieder sich herumschlagen, weil sie ganz klar und deutlich machen möchten, es ist wirklich unfehlbar, allgenugsam, irrtumslos, die Bibel zum Beispiel. Dass sie allgenugsam weggenommen haben, zeigt schon etwas. Das sind ja nicht Herren und Damen gewesen, die keine Ahnung von Theologie hatten und der Geschichte. Gut, lasst uns zeithalber überspringen. Wir bekennen uns zur Rechtfertigung des Sünders allein durch die Gnade Gottes aufgrund des Glaubens an Christus Jesus, der gekreuzigt wurde und von den Toten auferstanden ist. Und hier hat man Jesus und Auferstehung durchaus mit drin belassen, Rechtfertigung des Sünders umformuliert in durch Gottes Gnade gerecht gesprochen. Nichts, dagegen nichts zu wenden. Aber es ist eine Satzstellung, das ist interessant. Sie sagen hier, die Rechtfertigung des Sünders allein durch die Gnade Gottes aufgrund des Glaubens an Jesus Christus. Also für die Errettung gibt es nur die Gnade. Sie wird mittels des Glaubens wirksam gemacht. Hier sagen sie, Jesus Christus, durch Gott von den Toten auferweckt, ist der einzige Weg zu Gott, dass sie das reingenommen hat, ehrt sie. Der Mensch wird allein durch den Glauben, nicht durch die Gnade. sondern allein durch den Glauben an ihn, durch Gottes Gnade gerecht gesprochen. Und das ist keine so kleine Änderung. Hier heißt es, die Errettung ist nicht durch Gnade mittels des Glaubens, sondern sie sagen, die Errettung ist durch den Glauben an ihn. Und dazu kommt Gottes Gnade, die das möglich macht. Damit hat man jeden reingenommen, der von sich sagt, ich glaube an ihn. Und Gott ist gnädig, also hast du eine sehr, sehr große Bandbreite für all diejenigen, die sagen, ich glaube und ich bin gerettet. Und ich glaube nicht, dass denen dieser Unterschied abhanden gekommen ist, dass sie das nicht gemerkt haben, dass sie es verwechselt haben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, da ist ein bewusstes Denken dahinter. Vom Heiligen Geist, wir bekennen uns zum Werk des Heiligen Geistes, welcher Bekehrung und Wiedergeburt, die Bekehrung übrigens ist weggelassen worden, Wiedergeburt haben sie drin gelassen, bewirkt im Gläubigen wohnt und ihn zur Heiligung befähigt. Jetzt schaut hier, durch den Heiligen Geist erkennen Menschen Gott. Und das ist schon richtig. Aber dass Bekehrung zum Werk des Heiligen Geistes gehört, das hat man nicht so. Also die Buße und Bekehrung sind nicht drin. Der Heilige Geist schafft durch die Wiedergeburt neues Leben und befähigt die Gläubigen, nach Gottes Willen zu leben. Aber dass der Heilige Geist nicht nur befähigt, sondern dass er im Gläubigen wohnt und ihn zur Heiligung befähigt, das hat man nicht so deutlich formuliert. Und die Heiligung ist ganz weggelassen. Lieber allgemein Gottes Willen zu tun, statt Heiligung. Was man noch dazu genommen hat, und ihr denkt, 1990 hat man, oder in den 90er Jahren hat man sich den Pfingstlern und den Charismatikern geöffnet, er schenkt ihnen Gaben zum Dienen. Ja, das war klar, das war logisch, das tat man schon immer. Aber hier hat man eben auch einer bestimmten Gruppe sehr viel Freiraum gegeben, ihre Handschrift mit reinzubringen. Und das ist nicht unbedingt die Gruppe, zu denen wir den größten Vorbilder haben würden, auch wenn wir nicht sagen, dass sie nicht gerettet sind. Die Gemeinde, ich werde nur auf eine Sache hier aufmerksam machen, ich muss mich beeilen. Das Haupt Christus haben sie weggelassen. Hier, und wir bekennen uns dazu, dass die Gemeinde durch seinen Befehl zur Verkündigung des Evangeliums in aller Welt verpflichtet ist. Hier hat man nur gesagt, er beruft und befähigt die Gläubigen, das Evangelium zu verkündigen. Die Pflicht zu evangelisieren hat man weggenommen, obwohl die Ökumene eigentlich mal aus diesem Grund, also den Ursprung dort hatte. Wie können wir überall das Evangelium verkünden? Wenn man sich sozusagen von seinem Ursprung der Geschichte löst, und ich habe hier nicht, ich habe es euch gesagt, Ökumene, das ist Allianz, Entschuldigung, Allianz. Es ging um Vereinigung und die Allianz waren ja die Leute, die sich dann irgendwann von der Ökumene ausgegrenzt haben, weil die von der Evangelisation so weit weggekommen ist. Und hier ist man jetzt selbst so weit, dass man sagt, wir wollen das Evangelisieren, das Verkünden des Evangeliums abmildern und nicht sagen, dass wir dazu verpflichtet sind. Denn in der heutigen humanistischen Welt kommt das nicht gut an. Und jetzt noch, Jesus wird wiederkommen. Da gibt es ein paar Veränderungen, auf die werde ich jetzt nicht so kommen. Ich möchte das Wesentliche lieber betonen. Wir bekennen uns zur göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift, ihrer völligen Zuverlässigkeit und höchster Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Jetzt Folgendes. Die Bibel, sagen sie, besteht aus den Schriften des Alten und Neuen Testamentes. Es ist schon seltsam, dass man das überhaupt dazu sagen muss. Ist ja logisch. Wir sind in einem evangelischen Allianzbund. Aber gut, ist nicht falsch. Sie ist die Offenbarung des dreieinen Gottes, soweit auch korrekt, das stand hier aber nicht drin. Sie ist von Gottes Geist eingegeben, inspiriert, auch richtig, zuverlässig und höchste Autorität. Das völlig hat man wieder weggelassen. Und so werden solche starken Betonungen immer wieder weggelassen, aber anderswo, an anderer Stelle, werden entsprechende Betonungen hinzugefügt. Und damit hat man nicht unbedingt falsche Sachen drin, aber ein Shift in dessen, worum es geht, in welche Richtung es geht. Jetzt muss ich dazu sagen, In den 70er Jahren wollten sich die nationalen Allianzbünde aus Europa mit denen aus Amerika und anderen Teilen der Welt verbünden. Und die amerikanischen Christen, die in ihren Denominationen zumindest immer noch den Europäern in der Bibeltreue weit voraus waren und das heute noch sind, obwohl sie auch schon sehr viel lockerer geworden sind, die Amerikaner wollten unbedingt haben, dass man hier sagt, die Bibel ist irrtumslos. Und das wollten die Europäer nicht haben. Sie sagten, okay, sie ist zuverlässig, wir schreiben sogar hin völlig zuverlässig und höchste Autorität, aber wir werden nicht sagen, dass die Bibel irrtumslos ist. Deswegen haben sich die amerikanischen Allianzverbände mit den europäischen nicht zu einer allgemeinen evangelischen Allianz zusammengeschlossen. Jetzt schaut euch an, erst sagen sie Irrtumslosigkeit, nee, so weit wollen wir nicht gehen, dann nehmen sie das völlig weg. Was ist die nächste Veränderung? So müssen wir solche Texte lesen. Das sind die Hauptkriterien, Hauptkritikpunkte, die ich habe, ohne einen allianzkritischen Redner oder Text dazu gelesen und gehört zu haben. Die Klarheit der Überzeugungen verschwimmt. Die Bibel rückt immer mehr in den Hintergrund. Das Menschenbild ist sehr humanistisch geworden. Und das Gottesbild wird zugunsten seiner Liebe verzerrt. Übrigens, der Zorn Gottes ist weggenommen worden. Ich habe einiges übersprungen. Den haben die Geschwister früher noch drin gehabt. Und den haben sie ganz weggenommen. Verdammnis. Hölle ist weggenommen worden. Stattdessen hat man Totenreich gesagt. Es ist ja nicht unbedingt alles so falsch. Inhaltlich ist es nicht alles so falsch. Und es liest sich auch erstmal korrekt. Aber die Betonung ist sehr stark verändert. Das ist mit einem Punkt, wo ich sagen würde, Einheit, ja, unter den Christen mit anderen Gemeinden können wir sicherlich vielfach zusammenarbeiten. Aber am Beispiel der evangelischen Allianz wollte ich euch zeigen, wo ich dann schon sagen würde, nein, da ist eine Zusammenarbeit mit mir nicht möglich. Ich habe nicht das Problem, mich mit jemandem, der die Allianz befürwortet, zusammen hinzusetzen und zu beten. Und vielleicht in einem geeigneten Rahmen auch in der Allianz-Gebetswoche. Würde ich nicht grundsätzlich ausschließen. Aber das ist nicht die Einheit, die uns verbindet, einfach miteinander zu beten. Die Einheit, die uns verbindet, ist Christus und auch die Lehre von der Erlösung. Das zuverlässige, irrtumslose von seinem Wort. Dass an dem, was Christus und sein Wort meint, nichts weggeschnitten werden darf. Das sind die Dinge, die uns miteinander vereinen, mit anderen Gläubigen. Und sie können aus anderen Bereichen der Welt sein, aus anderen Glaubensrichtungen. Sie können gewisse Dinge anders sehen. Aber das ist es, was uns verbindet. Diese Einheit, mit denen können wir zusammen auch gute evangelisierende Dienste machen. Ich möchte auch noch aber ein warnendes Wort sagen. Wir dürfen jetzt nicht allen Leuten gleich abweisen, wenn wir etwas sehen, wo wir sagen zum Beispiel, okay, das ist eine Gemeinde, die befürwortet Allianz, vielleicht sogar Ökumene. Wir werden jede Arbeit mit denen völlig untersagen. Wir machen gar nichts mehr mit denen. Ich glaube nicht, dass das weise ist. Denn wenn du, nehmen wir an, wir würden ein Bethaus bauen und ein Ungläubiger, ein Religiöser, ein Katholik, der hat eine Firma und sagt, ich mache euch den Estrich. Würden wir deswegen sagen, wir arbeiten nicht mit dir zusammen, weil du einen anderen Glauben hast, vielleicht sogar ungläubig bist, Atheist bist? Also ich würde nicht sagen, wir arbeiten mit dir deswegen nicht zusammen. Ja, das soll ein Gotteshaus werden, aber wir können auch mit Ungläubigen zusammen bauen. Ich würde natürlich nicht mit ihm evangelisieren gehen. Und so kann es auch sein, dass es unterschiedliche, sagen wir mal, Gemeinden gibt, mit denen ich nicht zusammen evangelisieren würde, aber sie haben die gleiche Meinung bezüglich Abtreibung. Und sie bitten uns, ob wir nicht gemeinsam ein Positionspapier entwerfen wollen, um irgendetwas in der Stadt, so eine, sagen wir, unsere Position zu dieser Frage zu äußern. Können wir machen. Das ist keine umfassende Zusammenarbeit, sondern das ist eine isolierte Zusammenarbeit mit Leuten, wo ich sage, naja, das ist, ich würde mit denen nicht evangelisieren gehen. Ich kann vieles nicht bejahen, was sie tun. Aber wir haben hier einen gemeinsamen Ansicht und in diesem Bereich können wir auch gemeinsam etwas tun. Also da lasst uns weise sein, auch in dieser Hinsicht. Aber wenn es um Einheit in der weltweiten Gemeinde geht, müssen wir bedenken, ist diese Einheit wirklich auf der Basis der Bibel? Oder ist sie auf einer völlig anderen, eher humanistisch geprägten Basis? Und da können wir nicht mehr mitmachen. Ich wollte euch einige Texte aus Timotheus zum Abschluss lesen und ich werde das sein lassen. Ich werde nur noch einmal aufzählen, was unverhandelbar ist. Das ist, wenn es um das Wesen Gottes geht, und zwar nicht zugunsten einer Eigenschaft eine andere betonen. Die Inspiration, Autorität und Irrtumslosigkeit der Schrift ist für uns unverhandelbar. Das Evangelium allein aus Gnade, mittels Glauben und alles, was sonst zum Evangelium dazugehört, ist unverhandelbar. Die Heiligung ist Gottes Anspruch an unsere Moral. Das ist nicht eine Option. Das ist unverhandelbar. Und dass wir evangelisieren sollen, ist auch ein Befehl. Jünger machen, das ist unverhandelbar. Und da gehört Lehren dazu. Es ist unverhandelbar zu sagen, wir wollen lieben und wollen die Lehrer außer Acht lassen. Das geht nicht. Lehren in Liebe, aber wir können es nicht trennen. Paulus ermahnt Timotheus, du sollst wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Und er reiht eine Menge auf und sagt zu ihnen, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie, von solchen wende dich ab. Er sagt, du bist mir nachgefolgt. Und er sagt, was sie alles falsch machen, sagt dann, aber du bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben. Später, aber du bleibe in dem, was du gelernt hast. Und ich bezeuge dir ernstlich vor Gottes Angesicht und vor dem Angesicht des Herrn Jesus Christus, verkünde das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Es werden Zeiten kommen, da werden sich die Menschen andere Lehrer suchen. Wir wollen für dieses Wort eintreten und die unverhandelbaren Sachen unverhandelbar sein lassen. Wir wollen als Gemeinde aber in Liebe um Einheit kämpfen in unserer Gemeinde und gerne auch um Einheit mit anderen Christen aus anderen Gemeinden oder auch anderen Gemeinden, solange wir nicht unsere unverhandelbare Position in der Bibel dafür aufgeben oder lockern müssen. Amen. Lass uns noch miteinander aufstehen und beten. Unser Gott und Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke, dass du uns so viel belehrst und Einheit ist dir wichtig. Ich bitte dich um die Weisheit, dass wir lernen, Einheit zu leben. Um die Liebe zueinander, dass wir lernen, Einheit zu leben. Bitte bewahre uns davor, anderen Geschwistern aus anderen Gemeinden den Rücken zu kehren, weil wir sagen, weil sie vieles möglicherweise nicht richtig verstehen oder nach unserer Meinung richtig. Hilf uns, nach Einheit zu streben und gleichzeitig aber auch die unverhandelbaren Fundamente auch beizubehalten und da nie lockerer zu werden, um nicht so wie die Ökumene und leider auch die Evangelische Allianz mit dem Strom der Zeit mitschwimmen und immer weiter liberal werden. Ja, danke, dass wir deine Richtschnur und deinen Kompass in der Bibel haben. Amen.